Ein Gedicht von Hans Witteborg. Es sind häufig Heimlichkeiten, die eines Tages Verdruss bereiten. Heimlich sein heißt auch verstecken, niemand soll es sehen, entdecken. Heimlichkeit schafft kein Vertrauen. Dieses Aufeinanderbauen ist aus Fließsand aufgerichtet. Eines Tages wird es umgeschichtet und dann bricht's auf dich herein. Du findest es sofort gemein, fühlst dich als Opfer von Intrigen. Ach, wäre es heimlich doch geblieben. Mit Heimlichkeiten erschaffen wir uns eine eigene Welt, eine verborgene Welt. Wird diese Welt von denen entdeckt, vor denen wir sie verbergen wollten, bricht die schöne Fassade in sich zusammen, die wir mühevoll aufrechterhalten haben. Scham und Schande kommen über uns und solche Prozesse können wir im Moment vielfältig beobachten. Zum Beispiel ein erfolgreicher und angesehener Banker, der nun tief gefallen ist. Und da gibt es noch im Moment andere Personen, wo Heimlichkeiten plötzlich ans Licht kommen. Paulus sagt den Christen, sie sollen sich vor solchen Heimlichkeiten distanzieren und ein aufrichtiges Leben führen. Verzichte auf Heimlichkeiten, habe ich den Abschnitt überschrieben, den Paulus an die Christen geschrieben hat. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 8 bis 14. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird. Denn alles, was offenbart wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Im Abschnitt, den wir in dieser Serie miteinander anschauen, aus dem Epheserbrief, fordert Paulus die Christen auf, Gott nachzuahmen, ihn zu imitieren. Und mit großer Dringlichkeit erklärt er, dass ein Christ kein sündiges Verhalten in seinem Leben dulden sollte. Vielleicht würden wir Paulus jetzt sagen, nachdem, wir haben ihn schon zweimal mit diesem Abschnitt beschäftigt, würden wir, und zwar fortlaufend, also ich gehe nicht immer zurück, sondern wir gehen dem Text entlang, würden wir dem Paulus vielleicht sagen, dass wir das jetzt wirklich verstanden haben, was er sagen will. Jetzt Paulus, jetzt könntest du mal das Thema wechseln. Jetzt könntest du mal irgendetwas sagen, das wieder ein bisschen erbaulicher ist und nicht so in die Mangel nimmt. Doch Paulus lässt nicht locker. Nochmals will er betonen, warum wir unser Leben anders gestalten sollen als Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr in dem Herrn. Ihr lebt in einer ganz neuen Dimension, anders als früher. Es hat in eurem Leben eine fundamentale Veränderung stattgefunden. Euer Leben wurde auf eine andere Grundlage gestellt. Vergesst das nie. Früher wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Zwischen Finsternis und Licht gibt es keine Verbindung, keine Gemeinschaft. Entweder ist man Finsternis oder man ist Licht. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Paulus stellt also zwei Welten einander gegenüber. Übrigens ein verbreitete, also in der Bibel findet man diese Definition oft. Also er spricht da von der finsteren Welt. In dieser finsteren Welt sind Menschen, die ohne Gott leben, Die Sündigen, das können gute, nette, freundliche, hilfsbereite Menschen sein, aber das sind Menschen, die sich entschlossen haben oder festgestellt haben oder davon ausgehen, es gibt keinen Gott und ich will nicht in Verantwortung vor Gott leben, ich will mein Leben eigenmächtig gestalten. Das ist die Welt der Finsternis. Das sind also, und das ist mir wichtig zu sagen, es sind nicht einfach in dem klassischen Sinn böse Menschen, dass die nur immer Schlechtes tun, nur immer schlecht reden, sondern das können ganz edle Menschen sein, aber sie sind in dieser finsteren Welt, sie sind verblendet oder blind für das, was Gott eigentlich ihnen oder uns geben möchte. Und dann ist da die Welt des Lichts. Das sind die Menschen, die in dieser Welt leben, die haben mit Gott sich versöhnt. Das können auch freundliche Menschen sein, ist zu hoffen. Aber auch die können mal irgendwie sauer werden oder so. Das sind nicht in dem Sinn heilig, dass die immer nur alles richtig machen. Aber sie leben eben in dieser anderen Welt, in dieser Welt des Lichts. Und deshalb gehören sie dorthin, weil sie mit Gott versöhnt sind. Und deshalb sind sie eben von Gott erleuchtete, ihr seid Licht in dem Herrn. Also ihr seid nur Licht in der Abhängigkeit vom Herrn. Gott beleuchtet euch. Er macht euch zu Lichtern. Das ist wichtig. Zwischen diesen beiden Welten gibt es keine Verbindung. Es gibt kein Zwischenraum, den man leben könnte. Entweder lebt man hier oder man lebt hier. Das ist ein bisschen krass ausgedrückt, aber so spricht die Bibel. Das könnt ihr überall, die die Bibel kennen, wissen das, dass die Bibel mit diesen beiden Reichen argumentiert. Und jetzt gibt es aber eine Möglichkeit. Es gibt eine Art Brücke, die es ermöglicht, von der einen Welt in die andere zu wechseln. Das ist Jesus Christus, der für genau das Problem, dass wir schuldig sind, für uns starb. Und nun hat er eine Brücke geschaffen, das heißt, er ist der Schlüssel, durch ihn kann ich in diese Welt des Lichts wechseln, weil er die Grundlagen dazu geschaffen hat. Er starb für unsere Schuld am Kreuz. Wer zu Jesus kommt, dem wird seine Schuld vergeben und plötzlich sieht der Mensch durch Christus, was ihm bis anhin verborgen war. Plötzlich kommt er von dieser Finsternis, wird er erleuchtet und kommt in diese Welt des Lichtes. Das ist das Evangelium, ob euch das gefällt oder nicht, aber ihr werdet kein anderes Konzept in der Bibel finden. Eine neue Welt öffnet sich. Und so sagt Jesus einmal über sich selbst, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er hat gewechselt, er ist in eine andere Welt eingezogen. Er wird nicht nur im Licht leben, sondern er wird Licht sein, er wird das Licht haben. Deshalb kann Paulus den Christen in Kolosse schreiben, dank dem Herrn, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Und dann erklärt er, wie sie in dieses Licht gekommen sind. Ganz interessant. Und das schreibt er jetzt in Kolossen, also sind wir jetzt im Kolosserbrief, nicht im Epheser, nur dass ihr seht, dass das eigentlich so wirklich die Bibel sich in der Art ausdrückt. Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis hier und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in das Reich des Lichts, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünde. Ohne Jesus bleibt jeder Mensch in der Finsternis. Den Korinthern schreibt Paulus, ist unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Und wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass sich Menschen täuschen lassen. Sie glauben lieber den Lügen und verachten die Wahrheit. Wer sind nun die verloren gehen? Es sind die Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, das ist also nicht der Schöpfer, den Sinn verblendet hat. Übrigens, also ungläubig bezeichnet einfach die Bibel die Leute, die nicht an Jesus glauben. Ist ja jeder Mensch gläubig, oder? Es gibt keine ungläubigen Menschen. An irgendetwas glaube ich. Wenn ich nicht an irgendeinen anderen Gott glaube, dann glaube ich an mich selber. Ich glaube immer irgendetwas. Ich halte mich immer an irgendetwas fest. Ungläubig in der Bibel meint, sie glauben nicht an den lebendigen Gott, der die Welt erschaffen hat. Es sind die Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, also der Teufel, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums und von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Wie der Teufel Eva belogen hat, indem er sie davon überzeugte, dass Gott ihr das Beste vorenthalten wolle. Und deshalb darf sie nicht von der Frucht essen. Würde sie davon essen, würde sie sein wie Gott. Aber das will Gott nicht, er will ihr das Beste vorenthalten. Genau mit derselben Lüge überzeugt der Teufel noch heute Menschen davon, dass Jesus lediglich eine religiöse Gestalt sei, wie es viele solche Gestalten in der Menschheitsgeschichte gibt. Und er setzt noch einen ganz anderen Ort an, nämlich hat auch gesagt, sollte Gott gesagt haben. Und deshalb haben wir in christlichen Abendland die meist verbreitete Meinung über die Bibel, die von Universitäten auch anerkannt wird, ist, dass die Bibel ist Menschenwort, sie hat viele Fehler, auf sie kann man sich nicht verlassen, man muss herausfinden, was da drin göttlich ist und was nicht. Sollte Gott gesagt haben, nein, das hat er nicht gesagt. Und wir sind der Überzeugung, doch, das hat er gesagt. Was in der Bibel steht, ist Wort Gottes. Aber es ist eine Lüge, dass Jesus nur eine religiöse Gestalt ist. Jesus ist einzigartig. Er ist der Sohn Gottes und wer ihm nachfolgt, der wird für Zeit und Ewigkeit gerettet und lebt fortan in der Dimension des Lichts. Ob man das Konzept jetzt nun einfach findet oder nicht, ist eigentlich egal. Die Zeit wird es zeigen, ob das stimmt oder nicht. Aber es ist das biblische Konzept. Die Bibel spricht im Zusammenhang von dem, was hier geschieht, auch von einer Neuschöpfung des Menschen, über diesen Wechsel. Und genau das sagt Paulus, wenn er schreibt, derselbe Gott, der bei der Erschaffung der Welt gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorstrahlen, also der dort schon das Leben geschaffen hat, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, der hat auch in uns wie schöpfungsgemäß etwas Neues geschaffen. Deshalb hängt er beim Schöpfungsbericht an. Wie damals er gesagt hat, Gott, es soll Licht werden. Genauso hat Gott einen Schöpfungsakt in unser Leben hinein, einen Schöpfungsakt in unser Leben hineingesprochen. Der hat es auch in unser Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Gott selbst erleuchtet uns. Er erleuchtet unser Leben fundamental. Er erneuert unser Leben fundamental, wollte ich sagen. In unseren Herzen wird es hell, weil Gott selber durch seinen Heiligen Geist in uns einzieht und in unseren Herzen und in unserem Leben zieht damit auch der Friede Gottes ein. Friede mit Gott. Geborgen zu sein. Zu wissen, mit dem Schöpfer versöhnt zu sein, das ist der Friede, der Gott schenkt. Und so erklärt es Jesus einmal, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott wird dann mit diesem Licht in uns einziehen. Durch den Heiligen Geist lebt er in uns drin. Das ist etwas Unglaubliches. Ich glaube, wir können gar nicht begreifen, was Großartiges das ist, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns einzieht. Dieses Licht, in dem wir als Christen leben, ist also vom Heiligen Geist durchdrungen und letztlich ist das die Kirche, die Gemeinde Jesu. Die Gemeinschaft der Erleuchteten, die den Heiligen Geist in sich tragen. Wenn das so ist, und davon bin ich zutiefst überzeugt, ist es wichtig, dass ich weiß, auf welcher Seite mein Leben stattfindet. Findet mein Leben hier statt, in der Finsternis? Wenn man in der Finsternis ist, weiß man oft gar nicht, wie das Licht aussehen könnte. Aber wenn ich in der Finsternis, dann ist das Tragische daran, muss ich schauen, dass das Ende der Finsternis oder das Ziel der Finsternis ist die Hölle. Und das Ziel im Licht ist der Himmel. Es hat also eine Dimension der Zukunft, meiner persönlichen Zukunft, ob ich hier oder hier lebe. Weil die Bibel vertritt nicht die Meinung, die heute weit verbreitet ist, man stirbt und ist alles weg, man ist fertig. Sondern sie sagt eindeutig, das Leben geht weiter. Die Frage ist, wie und wo. Wäre ich noch auf der finsteren Seite hier, dann lädt dich Jesus ein, die Seite zu wechseln. Das ist ja etwas Großartiges. Dass es überhaupt möglich ist. Dass Gott diese Möglichkeit geschaffen hat, dass wir den Wechsel vollziehen können. Also, du bist eingeladen. Jesus hat dich eingeladen, die Seite zu wechseln. Er ist auch für dich gestorben, nicht nur für mich. Ob du das wirklich tun willst, das bleibt deine Entscheidung. Niemand wird dich dazu zwingen. Niemand wird dich irgendwie überreden, dass du noch etwas getan hast. Das wollte ich gar nicht. Das ist deine eigene Entscheidung. Die Einladung steht. Du kannst in einem schlichten, aufrichtigen Gebet dein Leben bei Jesus in Ordnung bringen und du gehörst von einem Augenblick zum anderen in diese neue Welt, in dieses Licht. Und das ist das Großartige am Evangelium, dass ich keine Prüfung absolvieren muss, um hier rüberzukommen. Dass ich nicht von Zürich nach Bern auf den Knien kriechen muss, um hier rüberzukommen. Dass ich keine einzige Leistung erbringen kann, um hier rüberzukommen. Dass das einzig und allein von Gott ein Geschenk ist. Einzig und allein muss ich mich vor Jesus beugen. Und denn, heißt es, nun seid ihr Licht in dem Herrn. Jetzt seid ihr Erleuchtete von Gott. Jetzt gehört ihr in dieses Reich. Wir können nur mit Jesus leuchten, ohne ihn bleibt es finster. Und wenn Jesus dieses Wunder in unserem Leben getan hat, dann sollte es selbstverständlich sein, dass wir auch so leben. Lebt als Kinder des Lichts. Wir fänden es doch sonderbar, wenn ein Mann, der ein großes, schönes Haus besitzt, dieses Haus gar nie betreten würde und vor seinem Haus bei Wind und Wetter übernachtet. Würde an seinen Kopf langen und würde ihm sagen, er soll doch bitte sein Haus verwenden und er soll so leben, wie es seinen Verhältnissen entspräche. Und Paulus sagt eigentlich nichts anderes, als dass wir so leben sollen, wie es zu unserer Stellung als Kinder Gottes passt. Und wie wir in diesem Licht leben können, zeigt er uns anhand dreier Eigenschaften, die Gott selbst auszeichnen und damit nimmt er wieder den Gedanken auf, dass wir Nachahmer Gottes sein sollten. Die Frucht dieses Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Auswirkungen des Lichts zeigen sich darin, dass die Eigenschaften Gottes in unserem Leben Ausdruck finden. Denn Gott ist gütig, gerecht und wahrhaftig. Und damit hat er Gottes Wesen eigentlich ganz schlicht und prägnant charakterisiert. Gütig, gerecht und wahrhaftig. Und wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, dann werden wir uns Gedanken machen, was wir tun wollen. ob wir uns durch Betrug und Hinterhältigkeit Vorteile verschaffen wollen oder nicht. Es wird uns wichtig sein, ob das, was wir tun, Gott gefällt oder nicht. Paulus fordert deshalb auf, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir können diese Aufforderung auch anders formulieren, vielleicht eingängiger ein bisschen. Lebe so, dass Gott dir zusehen kann. Könnte man das, diesen Satz auch übersetzen. Also nicht wörtlich vom Griechischen her, aber inhaltlich. Lebe so, dass Gott, dass Jesus zusehen kann. Und dann hast du einen sehr schönen Maßstab. Wenn du nämlich etwas im Begriff bist zu tun und du denkst jetzt für dich, jetzt hätte ich eigentlich gern, wenn Gott mal kurz wegschauen würde. Dann hast du schon, dann weißt du schon, dass du jetzt eine Entscheidung treffen musst. Will ich mich jetzt entscheiden, so das zu tun, was ich weiß, dass es Gott gefällt, oder will ich mein verborgenes Vorhaben durchziehen? Leben, dass Gott zuschauen kann. Wir wissen, dass die Versuchung zur Sünde stark sein kann. Wir neigen dann dazu, wenn so etwas kommt, wieder besseres Wissen, das zu tun, was Gott nicht gefallen kann und uns schlussendlich auch schaden wird. Wir sind auch, das erlebe ich immer wieder, wenn Menschen so auf diese Schiene kommen, dann merke ich immer, wie die plötzlich zu hochkarätigen Theologen mutieren. Dann kennen die plötzlich Bibelstellen, da habe ich gedacht, bis jetzt habe ich eigentlich gar nicht den Eindruck gehabt, dass der so bibelkundig ist, aber plötzlich hat man viele Bibelstellen, um das noch geistlich zu begründen, was man zutiefst im Herzen weiß, dass es Gott eigentlich gar nicht gefallen kann. Aber dann wird man plötzlich in einer Form gesetzlich, wie man es vorher nicht war, und versucht, etwas durchzudrücken. Und oft sind wir nicht mehr bereit, wenn wir etwas wollen, und das hat dann ja nicht nur in unseren Köpfen, das hat mit unseren ganzen Gefühlen zu tun, wollen wir das, was wir tun wollen, oft nicht mehr zu Ende denken. Weil wir zutiefst wissen, wenn wir es zu Ende denken, dann kann ich es vermutlich nicht machen. Also ich denke lieber nicht zu Ende, ich will es jetzt machen. Paulus kennt solche Verhaltensweisen. Natürlich auch. Und er hat das viel erlebt, auch in den Gemeinden, Korinth und überall, wo Christen plötzlich andere Wege gegangen sind. Deshalb vielleicht auch sein ernsthaftes Pochen. Und er wird nicht müde, uns davor zu warnen. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Diese unfruchtbaren Werke erwähnte er bereits, letztes Mal hatten wir sie angeschaut, aber nochmals zur Erinnerung, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Paulus kennt sich selber und er weiß und ist sich bewusst, wie schnell wir von Jesus uns abwenden können. Im Hebräerbrief heißt es sogar, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Also die Bibel macht gar kein, verbrämt das gar nicht. Sie sagt nicht, wir haben kein Problem. Sie sagt auch nicht, es funktioniert alles automatisch, sobald ihr den Heiligen Geist habt, sondern sie sagt, es ist ein Kampf. Es ist ein realistisches Buch. Es tut nicht so, als ob wir Christen werden, alle Gefühle, alle Versuchungen, alles ausgeschalten wäre. Nein, es ist alles auch da. Wenn sich Sünde uns bemächtigen möchte, dann ist es der beste Weg, dass wir sie so schnell wie möglich ans Licht bringen. Paulus meint, deckt sie viel mehr auf. Das gilt für unsere persönlichen Sünden und das gilt auch für Sünden, die in der Gemeinde vorkommen. Je schneller diese unfruchtbaren Werke der Finsternis ans Licht gebracht werden und überführt werden, verlieren sie ihre Macht. Wenn du einer starken Versuchung ausgesetzt bist und du weißt nicht aus noch ein, dann kann ich dir einen Rat geben, dann nimm einen Freund oder eine Freundin zur Seite und spreche es aus. Und du wirst merken, es wird nur schon dadurch, weil es dann nicht mehr heimlich ist, an Kraft verlieren. Dinge, die ans Licht gebracht werden, verlieren an Kraft. Und oft sind wir so beschämt über das, was uns beschäftigt, dass wir es nicht einmal wagen, den besten Freunden zu sagen. Und statt es zu sagen, geht es immer weiter. Und wir können es, haben den Eindruck, wir könnten es nicht mehr stoppen. Aber wir können es einem Freund sagen. Und wir sollen über solche Dinge übrigens dann gar nicht reden in der Öffentlichkeit, denn was man von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Für uns ist dieser Gedanke vielleicht etwas befremdlich, weil wir in unserer Gesellschaft über fast alles sprechen. Und manchmal ist es auch wichtig, Dinge anzusprechen, damit man davor warnen kann, sozusagen als Abschreckung. Ich denke, unsere Gesellschaft ist ja genau an dem Punkt, dass man über Heimliches spricht, das getan wird. Und der Effekt ist, dass viele Menschen auf Ideen kommen, auf die sie vorher nie gekommen wären. Und plötzlich haben sie den Eindruck, dass sie etwas tun müssten, auf die Idee wären sie nie gekommen, wenn man nicht das sogar propagiert hätte. Ich denke, das will Paulus damit sagen, dass niemand mit schändlichen Verhaltensweisen belastet werden soll, der solches Verhalten nicht kannte und nie daran gedacht hatte. Würde man darüber sprechen, bestünde die Gefahr, dass die Gedanken zu kreisen beginnen und die Versuchung wächst. Es gibt ein Sprichwort, das man hier vielleicht anwenden könnte und ein bisschen zusammenfassen, man soll schlafende Hunde nicht wecken. Man soll schlafende Hunde nicht wecken. Und es gibt viele Dinge, die in unserer Gesellschaft lauthals propagiert werden. Ich könnte euch viele aufzählen, aber ich will jetzt nicht das Gegenteil machen von dem, was Paulus sagt. Wo das bis in die Ehen hinein Probleme gibt, weil plötzlich Erwartungen in die Ehe hineingetragen werden, von denen noch nie jemand in der Ehe daran gedacht hätte, dass man so etwas überhaupt tun sollte. Und plötzlich hat man den Eindruck, man sollte es tun und zerstört schlussendlich sogar noch die eigene Ehe. Man soll schlafende Hunde nicht wecken. Ich glaube, das wollte im Prinzip Paulus sagen. Nicht, dass etwas in unsere Gedanken hineinkommt, das uns gefangen nimmt, das vielleicht schon geschlummert hat, weil wir ja in dieser Welt leben. Aber das soll nicht geweckt werden. Nun, falls du in deinem Leben etwas duldest, von dem du weißt, dass es Gott nicht gefällt, dann will dich Paulus hier auffordern, diese Sache ans Licht zu bringen. Es kann gut sein, dass das, was du tust, dass dir das irgendwie gefällt, sonst würdest du es vermutlich nicht tun oder du hättest nicht damit angefangen. Jesus sagt einmal, jeder, der Böses tut, hasst das Licht, er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Er will es für sich behalten, er will es genießen, wie auch immer. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir mit einer Sünde nicht brechen wollen und sie nicht in Ordnung bringen möchten. Wie gesagt, die Sünde kann mir schlicht und ergreifend gefallen. Es heißt nicht, dass ich mich bei einer Sünde immer unwohl fühle. Es kann mir sehr, sehr wohl sein, aber ich weiß gleich trotzdem, dass es eine Sünde ist. Es könnte auch sein, dass es mir zu peinlich ist, wenn ich diese Sache in Ordnung bringen würde. Ich habe Angst, mein Gesicht zu verlieren, den guten Ruf, den ich mir aufgebaut habe. Also lasse ich es lieber verborgen. Es könnte auch sein, dass ich die finanziellen Folgen fürchte, die es haben könnte, wenn ich die Sache ans Licht bringen würde. Doch wem die Wahrheit wichtig ist, der wird die Sache ans Licht bringen wollen. Wie Jesus fortfährt, wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Und wenn ich diese Sache ans Licht bringe, und das heißt nichts anderes, als dass ich es zu Jesus bringe, dann wird er mir vergeben, Paulus schreibt das so: Das alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und wie das ganz praktisch aussieht und aussehen könnte, beschreibt Johannes in seinem Brief: Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist das Licht, das kommt ans Licht und es wird von Christus beleuchtet und es wird in Ordnung gebracht. Paulus rüttelt die Christen, dich und mich dazu auf, unser Leben in Ordnung zu bringen, falls wir vergessen haben, wie Kinder des Lichts zu leben. Er ruft uns zu: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Setz dich dem heilenden Licht von Jesus aus und du wirst wieder gesund werden. Wir sehen, geisterfülltes Leben ist konkret und unkompliziert. Es geht nicht um mystische Erfahrungen, sondern um ganz konkretes Leben. Jeder kann verstehen, was Gott gefällt, was wir tun und was wir lassen sollten. Es gibt keine komplizierten Erklärungen. Es ist eigentlich alles klar und offensichtlich. Wir müssen es nur tun. Und das, da bin ich natürlich auch der Meinung, das kann unter Umständen ein bisschen schwierig sein, es zu tun. Aber es zu verstehen, was wir tun sollen, ist unkompliziert. Kann ich jedem Menschen erklären, der muss nicht einmal Christ sein. Der wird mir vielleicht sagen, ja, aber ich will nicht so leben, aber ich verstehe, was du meinst. Jeder. Geistliches Leben ist wirklich konkret und unkompliziert. Wir müssen es nur tun. Sich treiben lassen und den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, ist zu Beginn immer der einfachere Weg. Doch früher oder später wird uns dieser Weg ins Chaos führen und unser Leben und unsere Ideale zerstören. Und da könnte ich euch reihenweise Menschen hinstellen, die es offen sagen, dass sie Ideale gehabt haben, alle Ideale in ihrem Leben zerstört wurden. Als Christen können und sollen wir uns auf das konzentrieren, was Gott gefällt. Paulus schreibt nach Korinth: Was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es gibt keine Gemeinsamkeiten. Also leben wir als Kinder des Lichts, kämpfen wir dafür. Denn wir sind immer wieder Versuchungen ausgesetzt, weil die Welt der Finsternis, aus der wir gekommen sind, nicht weit von uns weg ist. Sie ist greifbar nahe. Wir sind jeden Tag damit konfrontiert. Sie ist zum Greifen nahe. Und deshalb ist die Ermahnung von Paulus so eindringlich, weil er das auch weiß. Das war auch damals so, in Ephesus war diese Welt der Finsternis zum Greifen nah. Da war noch der Tempel, da konnte man noch Götter verehren, da konnte man plötzlich sagen, ja, ich bin jetzt zwar Christ, aber ich gehe jetzt doch im Tempel und ich will jetzt doch noch dieser Diana ein Opfer bringen, weil nützt es nicht, so schadet es nicht. Nein, sie sollen das nicht tun. Es ist alles zum Greifen nah. Auch in der damaligen Kultur. Und deshalb ist die Ermahnung des Paulus eindringlich. Den Christen von Philippi schreibt er, und damit will ich schließen: Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Ich bete mit uns. Herr Jesus, zuerst möchte ich dir von ganzem Herzen danken, dass du die Möglichkeit geschaffen hast, durch dein Opfer am Kreuz, dass wir aus dieser finsteren, verblendeten Welt, wo wir Lügen aufgesessen sind, herausgekommen sind in die Welt der Wahrheit, in die Welt des Lichts. Und nicht, weil wir gut gewesen sind oder weil wir besser wären als andere Menschen, sondern einzig und allein, weil du für uns am Kreuz gestorben bist, weil du uns erlöst hast. Das ist dein Geschenk an uns Menschen, dass wir von der Welt der Finsternis in die Welt des Lichts kommen und der Himmel uns offen steht. Und hilf uns, Herr, in einer Gesellschaft zu leben, die fast keine Tabus mehr kennt, dass wir uns nicht irritieren lassen, dass wir nicht denken, wir müssen etwas tun, was gar nicht wichtig ist und das uns in eine falsche Richtung führt, sondern dass wir uns von der Frage leiten lassen, was dir gefällt. Dass wir ein Leben führen wollen, wo du zuschauen kannst. Wir danken dir, dass du der lebendige, gnädige, barmherzige und wahrhaftige und gerechte Gott bist. Und dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir von dir erleuchtet sind und der Heilige Geist in uns wohnt. Amen.